Krebs, was nun? Von und mit Nils Glaubke.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von dem Podcast Krebs, was nun? Diesmal mit einer Premiere. Wir nehmen das erste Mal remote auf, also wir sehen uns nur praktisch auf dem Bildschirm, der Alexander Greiner und ich. Herzlich willkommen, Alexander.
Hallo Nils. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich wollte den Zuschauern gerade sagen, es ist auch eine erhebliche Distanz, was heißt erheblich, nicht über den Teich, aber du bist gerade in Wien.
Ganz genau.
Du wohnst in Wien und ja, das auch schon seit einer langen Zeit. Du bist fast so alt wie ich oder du bist 3 Jahre älter, du bist Baujahr 1980.
Ich glaube, ja, genau.
Ja?
Also ich wusste jetzt nicht, dass es 3 Jahre sind, aber ja, also ich bin ein bisschen älter als du.
Genau, aber wir sind ähnlich alt und auch du hast eine Krebserkrankung gehabt. Du hast aber einen kleinen Vorteil, du giltst als geheilt, oder?
Naja, also das mit dem Geheilt ist ja so eine Sache. Den Ausdruck gibt es ja eigentlich medizinisch gar nicht. Also richtig faktisch würde man wahrscheinlich sagen, mein Wiedererkrankungsrisiko ist irgendwie unwahrscheinlich oder so ähnlich. Also eine Wiedererkrankung wäre unwahrscheinlich. Ich glaube, so ist es besser ausgedrückt.
Ja, genau. Und manchmal sagt man ja auch so, im Moment ist keine kein Krebs oder keine Metastasen, was ja auch Krebs ist, aber nichts nachweisbar, ne?
Keine das auf jeden Fall, also vollständige Remission.
Damit wissen die Zuhörer schon mal, dass du auch Krebs hattest, aber vielleicht kannst du hast ja schon ein paar Mal deine Geschichte erzählt, aber vielleicht kannst du deine Geschichte nochmal in Kurzfassung uns wiedergeben. Die meisten, glaube ich, kennen dich schon, aber ich wollte in diesem Podcast nicht so sehr jetzt wieder ein Schicksal teilen, sondern eigentlich mit dir viel über Männergesundheit sprechen oder Männer und Vorsorge.
Voll gern, super aber wichtiges Thema.
Gib uns da erstmal einen kleinen Einblick über dich, Alexander.
Genau, also kleiner Einblick. Vielleicht hole ich noch mal ganz kurz aus. Ich komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung, habe dort sehr lange gearbeitet. Wie du schon gesagt hast, ich bin Wiener. Die längste Zeit meines Lebens habe ich in Wien verbracht. Bin aber im südlichen Niederösterreich aufgewachsen, also so Nähe der Alpen. Und genau, ich hatte 2015 dann, habe ich gespürt beim Fahrradfahren, übrigens etwas, was ich sehr gerne mache, auch sportlich, habe ich gespürt, dass die Hose sich irgendwie dicker anfühlt. Im ersten Moment bin ich mir männlicher vorgekommen, so dicke Hose und so. Aber dann kam es mir doch irgendwie komisch vor, weil das Gefühl ja neu war, und dann habe ich abgetastet und habe gemerkt, okay, ein Hoden, der ist wirklich deutlich dicker als der andere, habe das untersuchen lassen, und nicht mal 2 Tage später ist dieser Hodentumor, der da drinnen war, operiert worden. Es ist auch festgestellt worden, ja, das ist wirklich ein Krebs gewesen, ein Seminom, und ich war dann in Nachsorge ein Jahr, und da kamen dann das erste Mal starke Schmerzen in der Schulter, also circa also ein Jahr.
Nach einem Jahr schon.
Genau, nach einem Jahr ziemlich starke Schmerzen in der Schulter. Meine Ärzte in dem Krankenhaus, in dem ich die Nachsorge durchgeführt hatte, die haben da gesagt, naja, lass uns das halt untersuchen. Aber für mich war es schwierig, weil die Schmerzen so unterschiedlich waren. Einmal waren es da, einmal waren es nicht da. Und während dieser Zeit sind auch die Tumormarker dann im Nachgang gestiegen, so alle 3 Monate ein bisschen weiter, aber noch immer innerhalb des Limits. Also da gibt es ein Limit von der Konzentration her der Proteine, und deshalb ist da nichts weiter untersucht worden. Und es war dann, das ist dann einige Monate gegangen, ungefähr ein Dreivierteljahr, bis dann irgendwann die Schmerzen so stark waren, dass sie durchgehend da waren, also keine Pause mehr. Ich konnte dann den Arm nicht mehr heben, ich konnte nicht mehr Fahrrad fahren, nicht mehr klettern. Habe das Ganze dann untersuchen lassen, und hat auch natürlich sehr lange gedauert, weil wir wissen alle, so Termine in Magnetresonanzinstituten und so weiter, die gibt's halt nicht von einem Tag auf den nächsten. Und dann kam raus, das ist ein Krebs. Oder ein Tumor auf jeden Fall. ist dann auch biopsiert worden und da kam dann raus, naja, das ist eine Metastase vom Hodenkrebs. Also der hat vom Hoden in den Knochen in die Schulter reingestreut.
Wenn ich mal kurz zwischenfragen darf, Alexander. Viele fragen sich jetzt bestimmt von den Männern, hast du, also wie fühlt sich denn das an? Also wenn der Hoden zu doll angeschwollen ist, was hatte ich sag mal, dazu animiert zu sagen, es ist jetzt so dringend? Also hast du irgendwas gespürt, dass du sagst, das ist wirklich anders als sonst und dadurch hast du das alles so schnell in die Wege geleitet? Oder sagst du heute noch, gut, dass ich doch übervorsichtiger war? Weil die meisten, wir hatten das letzte Mal so in einer Lungenkrebsgruppe die Frage, ja, wie spürt man eigentlich Gehirnmetastase, ne? Ohne sind's Kopfschmerzen, sind's ich sag mal, irgendwelche Ausfälle beim richtigen Sehen, also dass man irgendwie Irritierung hat. Und jeder fragt sich natürlich, wie spüre ich das? Also es gibt ja viele Krebsarten, die auch in die Hoden oder in die Prostata dann streuen oder auch in die Knochen metastasieren. Ja, jeder fragt sich immer, wie fühlt sich das an? Kannst du uns da vielleicht einen kleinen Einblick geben?
Mhm. Also ich hatte keine Schmerzen, wenn du darauf vielleicht ansprichst. Es war halt ein sehr diffuses Gefühl von einer Veränderung, die gerade im Körper vorgeht. Also am ehesten damit vergleichbar, also so wie ich zuerst gesagt habe, ich bin am Fahrrad gesessen und habe gespürt, die Hose ist irgendwie dicker. Also du bist ja dann auf dem Fahrrad, ich habe ein Rennrad und dann hast du die Beine doch relativ eng beieinander, die Oberschenkel. Und da habe ich gemerkt, okay, irgendwie, da ist irgendwie mehr Körpermaterial da.
Also ist was im Weg. Ja.
Da ist irgendwas im Weg. Obwohl es ja nicht zu viel war. Also der Tumor, der da rausoperiert worden ist, ich glaube, der war irgendwie 3x4 oder im Durchmesser 4 Zentimeter. Also das ist natürlich dicker als ein normaler Hoden, aber jetzt nicht so übermäßig riesig.
Ja,
aber für mich hat diese sehr kleine Veränderung, die hat für mich schon ausgereicht, um da zu merken, irgendwas fühlt sich da anders an. Und dann habe ich eben getastet, da bin ich abends im Bett gelegen und habe einfach dann den Hoden abgetastet, beide Hoden abgetastet. Und da muss ich dazu sagen, eigentlich sollte, weil du auch ganz am Anfang bei der Anmoderation gesagt hast, Krebsvorsorge und Prävention. Eigentlich sollte sich ja jedermann ab dem 20. Lebensjahr einmal im Monat die Hoden abtasten. Ich habe das nicht gemacht, aber trotzdem habe ich damals gemerkt, dass ich mich nicht erinnern konnte, dass sich der Hoden so angefühlt hat. Also es hat dann trotzdem gereicht, obwohl ich unsystematisch abgetastet hatte. Du hast ja trotzdem bei diversesten Aktivitäten, unter Anführungszeichen, dann auch mal deine Hoden in der Hand. Ich habe dann einfach gemerkt, das fühlt sich anders an. Also einerseits das Gefühl beim Fahrradfahren und dann auch das Tastgefühl war anders. Und das hat mich dann dazu bewogen, gleich am nächsten Tag zum Urologen zu gehen. Der hat mich dann weitergeschickt zur Radiologie, also zum Ultraschall. Und die dann wiederum ins Krankenhaus überwiesen.
Ja, ich glaube, das ist bei dem Thema heute Männergesundheit vielleicht ein Unterschied zu den meisten Männern, so will ich es mal sagen, dass du sofort den Weg zum Urologen gewählt hast und nicht gewartet hast, ne? Also das muss man ja in vielleicht uns Männern dann nicht zugute halten, dass wir doch dann immer sagen, komm, es geht noch und
wird gesagt, schon.
Ich hatte das bei meinen Rückenbeschwerden auch, ja, wird schon. Oder die Priorisierung, ne? Du hast ja eben erzählt, dass du 15 Jahre Projektmanager in der IT-Branche warst, dass man sagt, ja, aber morgen ist ja die Dienstreise, weiß ich, nach Mailand oder nach London wichtiger, nicht absagen, ne?
Stimmt, das ist also ein wichtiger Punkt.
Ich glaube,
Punkt.
Das ist bei Männern so, ne?
Ja. Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also ich hatte zu dieser Zeit auch Zeit. Ich war gerade zwischen den Jobs. Die Arbeit in der Unternehmensberatung, die hatte ich beendet. Ich bin die Monate davor sehr viel herumgereist, habe mir so ein selbstfinanziertes Sabbatical quasi gegönnt.
Okay, cool.
Und wollte mich dann selbstständig machen. Und genau in diese Zeit ist dann diese Hodenkrebsdiagnose reingefallen. Das heißt, ich hatte am nächsten Tag sowieso nichts vor und bin dann deswegen gleich zum Arzt gegangen.
Ja, sehr gut. Aber dann habe ich
dann, ich hatte schon was vor. Ich glaube, ja. Businessplan schreiben oder so, aber jetzt keine Dienstreise.
Ja, wo andere abhängig sind. Ja. Ne? Manchmal macht man es dann einfach ja nur, weil man sagt, ach ja, ich will jetzt nicht absagen, weil der Kunde wartet oder der Arbeitskollege oder Arbeitskollegin, ja, die mitfliegen würde oder mitfahren würde, muss dann auf was verzichten. Ne?
Ja. Aber das ist ein interessanter Punkt, das bin ich so noch nie, da bin ich so noch nie drauf angesprochen worden. Dankeschön, Nils. Ich glaube, wenn ich zu der Zeit noch in einem fixen Dienstverhältnis gewesen wäre oder fixe Termine gehabt hätte, dann wäre ich trotzdem so schnell wie möglich am Tag drauf oder halt am nächsten freien möglichen Tag oder wo ich mit Termine absagen hätte können, dann zum Arzt gegangen.
Das auch wirklich so als Priorisierung machen. Schiebt die Arzttermine nicht auf. Vielleicht ruft noch das zweite oder dritte MRT an, ob die einen Platz frei haben. Nicht aufgeben. Man sollte das schnell abklären, ne? Wenn man.
Ja. Es gibt ja auch, also zumindest in Österreich ist es so, ich nehme an, dass es in Deutschland ähnlich ist. Manche Institute bieten ja auch so Wartelisten an, dass du dich auf die Warteliste setzen kannst, wenn jetzt momentan der nächste Termin erst in Hausnummer 6 Wochen frei ist, dann lässt du dich auf die Warteliste setzen und sobald jemand ausfällt, wirst du angerufen und dann kommst schneller dran.
Ja, genau, sowas sollte man dann schon in Anspruch nehmen. Also weil, wie gesagt, 2-3 Wochen sind ja bei einer Krebserkrankung einfach viel Zeit, die man da verlieren würde. Oder voll. 6 Wochen, wie du eben schon sagtest.
Ja. Kommt natürlich auch darauf an, welche Krebserkrankung. Jetzt, ich möchte es nicht herunterspielen. Natürlich ist Hodenkrebs auch tödlich, wenn man nichts dagegen tut. Aber da wäre es jetzt nicht so tragisch gewesen, wenn ich erst eine Woche später die Diagnose bekommen hätte. Aber natürlich bei anderen, wenn es jetzt irgendwie eine Leukämie oder so ist, da können ja unter Umständen 24 Stunden, die können einen ziemlich krassen Ausschlag machen, ob ich früher oder später behandle.
Ja, interessant. Ja, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm, welche Krebsart jetzt. Ich hätte jetzt immer gesagt, alles ist wichtig oder überall ist es wichtig.
Definitiv, wissen, ne? Definitiv, ja. Aber es ist halt, es macht einen Unterschied, wie schnell ich behandeln muss.
Was ich ganz interessant fand, ich habe deine Vita dann doch richtig gelesen. Du bist dann nicht wegen dem Krebs aus dem Job ausgestiegen, aus dem Projektmanager-Job, sondern schon vorher, ne? Weil ich in deiner Vita gelesen habe, Auszeit als Barista.
Genau.
Das war dann praktisch die Vorbereitung auf die Selbstständigkeit dann.
Ja. Das hast du sehr gut gelesen. Weiß gar nicht, ob das so überhaupt explizit drinnen steht, aber vielleicht war das jetzt schon antizipiert von dir. Ich wollte mich damals im Kaffee-Business selbstständig machen, habe gemerkt, es ist schwierig. Mein erstes Business-Konzept sah auch noch komplett anders aus. Ich wollte da so einen Kaffeehandel aufmachen, so einen Online-Handel. Und habe dann gemerkt, okay, na, das funktioniert irgendwie für mich nicht, weil ich habe ursprünglich meinen Job in der Unternehmensberatung beendet, weil es mir zu viel Computerarbeit war. Und dann mit diesem Business-Konzept, ja, ich mache einen Online-Handel, dann bin ich erst relativ spät drauf gekommen. Ich hätte ja dann wieder nur mit Computern zu tun. und dann kam die Idee, naja, okay, dann muss ich wohl oder übel zuerst mal Erfahrung in der Kaffeebranche mir aneignen und habe dann eben angeheuert als Barista in so einer kleinen Espresso-Bar. Und das war unmittelbar nach der ersten Diagnose. Also ich habe die Hodenkrebsdiagnose bekommen und einen Monat später, da habe ich dann begonnen, in der Espresso-Bar zu arbeiten.
Und dann hast du die Metastase in der Schulter oder Oberarm bekommen und hast dann praktisch alles an den Nagel gehangen, was diese Businesspläne waren, weil du bist dann ja ziemlich in den Job Krebs eingestiegen. Oder wie ist das gelaufen?
Ja, da gab es schon noch eine Stufe dazwischen. das war ja schon jetzt im Nachhinein gesehen auch ein bisschen crazy. Oder eigentlich sehr crazy von mir. Ich hatte nach ungefähr 1,5 Jahren dann in der Espresso-Bar aufgehört Und ja, es war einfach eine schöne Zeit mit sehr vielen Kunden und vor allem auch Menschenkontakt. Habe dort sehr viele Menschen kennengelernt, aber jeder, der schon mal in der Gastro gearbeitet hat, weiß, dass das einfach ein knochenharter Job ist. Mhm. Und dass das kein Zuckerschlecken ist. Und deshalb habe ich dann aufgehört nach 1,5 Jahren und wollte mich zum zweiten Mal selbstständig machen.
Was war es diesmal?
Mit einem bisschen angepassten Geschäftsidee, nämlich Seminare, so Workshops für Kaffeesensorik. Also um festzustellen, welcher Kaffee wie schmeckt und vor allem auch, wie er mir selber schmeckt, um den, unter Anführungszeichen, für sich selber besten Kaffee herauszufinden. Und auch Barista-Trainings. Und dann kam eben diese zweite Diagnose. Und ich war dann während der Behandlung, war ich noch so in diesem mich selbstständig machen drinnen fast ein bisschen gefangen, dass ich wirklich im Krankenhaus mit meinem Laptop und mit meinen Unterlagen gesessen bin. Und einmal kam der Oberarzt zu mir ins Krankenzimmer und sagte dann, na Herr Greiner, Sie haben sich da aber ein schönes Büro eingerichtet. Und ich habe den Businessplan geschrieben und alles und war dann auch in so einem, es gibt von der österreichischen Arbeitsagentur, Arbeitsmarktservice heißt das, AMS, gibt es ein Programm, das Unternehmensgründungsprogramm, da war ich dann auch drinnen und deshalb wollte ich unbedingt mich selbstständig machen, bis ich dann im zweiten Zyklus der Chemotherapie, also Klammer auf, ich habe dann die Behandlung von der Knochenmetastase hat so ausgesehen, dass ich 3 Wochen Bestrahlung bekommen habe von der Schulter und dann 9 Wochen Chemotherapie gleich anschließend. Und im zweiten Zyklus, so ungefähr in der Hälfte dieser Chemotherapiephase, bin ich draufgekommen, okay, das funktioniert jetzt gar nicht mehr. Und ich muss mich einfach fokussieren drauf, aufs wieder gesund werden und kann nicht noch gleichzeitig irgendwie an meiner Selbstständigkeit arbeiten.
Ja, also mich hat's ja auch komplett rausgehauen aus dem beruflichen Leben, weil ich mir das auch überhaupt nicht mehr vorstellen konnte. Wir beide haben da ja einen ähnlichen, nicht ähnlicher Werdegang. Deiner war natürlich stufiger. Bei mir war es ein Abschnitt vom, ich sag mal, Beruf in den Krebs. Aber du hast jetzt auch eigentlich nur noch mit dem Krebs zu tun, oder? Kann man das so sagen? Na, weil es folgte doch auf diese Behandlung, also nach der Behandlung folgte doch schon das Buch, oder?
Exakt, genau. Ich bin im Jahr darauf, habe ich einen sehr, sehr coolen Job gehabt. Das war so ein Interimsjob. Ich war Hausmeister in einem kroatischen Ferienhaus und habe mich dort gekümmert um die Vermietung und um die Wäsche und um den Pool und um das Empfangen der Gäste und Schlüsselübergaben und so weiter und Geld kassieren. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich an meinem Buch geschrieben. Also da muss ich auch nochmal eine kleine Klammer aufmachen. Ich habe sehr unmittelbar nach der zweiten Krebsdiagnose, nach der Diagnose von der Metastase, mit einem Blog begonnen, habe damals extrem viel geschrieben, also wahnsinnig viele tausende Seiten Tagebuch, oder damals vielleicht hunderte, mittlerweile sind es tausende Seiten Tagebuch geschrieben und Teile davon eben als Blog veröffentlicht, mit dem Ziel, dass mein Umfeld einfach nachschauen kann, wie es mir geht, was gerade los ist, auch was mir durch den Kopf geht, was meine Sorgen und Gedanken sind.
Sehr intim, und, ne? Also, bitte? Sehr intim, was du da preisgegeben hast, ja.
Kann man so sagen. Ja. Und das haben natürlich auch andere Leute gelesen, weil das öffentlich war im Internet. Die haben mir dann gesagt, hey Alex, so wie du über den Krebs sprichst beziehungsweise schreibst und so wie du mit dem Krebs umgehst, das gibt uns Mut. Und das wiederum hat mir dann Mut gegeben, diese sehr losen Texte von dem Blog dann in ein Buch zu packen. Das habe ich dann in Kroatien gemacht, diesen Sommer, wo ich dort war. Und also das war 2018 und 2019, dann wieder ein Jahr drauf, ist das Buch dann rausgekommen.
War denn Schreiben schon vorher so ein bisschen deine Leidenschaft? Also wir haben eben gehört, Barista-Kaffee, dann vorher Projektmanager IT-Branche. Das hört sich jetzt ja nicht alles nach journalistischer Tätigkeit an oder allgemein als Schreiberling dann nicht, oder? Hast du das vorher schon gemerkt?
Ich habe schon sehr gerne früher geschrieben, aber ich habe es nicht gemerkt, dass mir das so wichtig ist und was es für einen Stellenwert für mich hat. Also das habe ich erst so in dieser Zeit 2017, 2018 herausgefunden und die Jahre danach. Also da gab es ja dann auch noch, habe dann noch diverse Kurse und Lehrgänge gemacht, auch die Literaturakademie in Leonding besucht, das ist eine der mehr oder weniger Institutionen in Österreich für Literaturausbildungen. Also das habe ich erst dann herausgefunden. Aber ja, ich habe davor auch schon sehr gern geschrieben. Aber das waren dann Gebrauchstexte, halt immer so Softwarehandbücher und so Zeugs.
Ah, okay. So eine Art Bedienungsanleitung dann.
Genau.
Ja, bei uns gab es das früher auch, technische Redakteure. Ja,
ja, genau.
Ja,
nie so, aber das habe ich damals gemacht, ja.
Ja, manchmal macht man bei Jobs, man heißt ja auch anders als und macht dann 1000 Dinge.
Ja, voll.
Mädchen für alles habe ich auch schon, also viele Jahre gemacht. Das ist jetzt aber ja auch noch nicht lange her.
Genau, das ist jetzt knapp 5 Jahre her, dass das Buch rausgekommen ist. Ich hatte damals sehr, sehr viel PR in Österreich, aber auch in Deutschland, einige Interviews auch in Fernsehen und Radio und so. Und da habe ich gemerkt, wie anscheinend leicht mir das fällt, auch öffentlich über Krebs zu sprechen. Und bin dann wieder ein Jahr drauf, 2020 war das, habe dann angefangen bei einem Online-Magazin, so ein Special-Interest-Magazin, das sich mit Krebskommunikation beschäftigt.
Kurvenkratzer, ich wollte gerade sagen, war es Kurvenkratzer?
Genau. Ja, voll. Sehr gut. Und da habe ich dann bei Kurvenkratzer als Online-Redakteur begonnen, eben wirklich dann journalistisch zu arbeiten.
Ja, und auch genau diese Öffentlichkeitsarbeit, Krebs irgendwie zu professionalisieren, ne?
Voll, ja. Genau.
Aber es hat sich ja irgendwie in eine Richtung Männergesundheit irgendwie verschlagen. Also du musst ja irgendwie gemerkt haben in deiner Zeit, dass Männer weniger drüber reden, was du eben schon angedeutet hast, und Männer weniger zur Vorsorge gehen. Ist das statistisch belegt, beides, oder ist das dein Gefühl oder Erfahrung? Wie kannst du darüber berichten?
Das ist statistisch belegt durch diverseste Untersuchungen, und das ist mir auch immer wieder begegnet eben bei den Interviews, die ich gegeben habe. Also da bin ich sehr früh drauf gekommen, dass da ein Manko gibt. In meiner Arbeit damals im Magazin war das halt nicht so das Kernthema, weil wir relativ geschlechtsunspezifisch die Geschichten gemacht haben. Aber ich habe natürlich auch mit sehr vielen Männern Interviews geführt, so Porträts, Reportagen über sie gemacht. Und da kam es dann immer natürlich auf das Thema Männlichkeit, Sexualität, Vatersein als Krebserkrankter, wo wir diese ganzen klassischen Männerthemen dann besprochen haben. Und ja, um leicht vorzuspulen in der Timeline, ich habe dann Ende 2022 aufgehört bei Kurvenkratzer und beim Verein Influencer, und habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt mit dem, was so die letzten Jahre passiert ist, mit dem Buch, mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit meiner journalistischen, mit diesem Quereinstieg ist es ja. Und ich habe dann auch noch einen Lehrgang besucht und habe mir dann gedacht, okay, ich probiere es jetzt. Ich mache jetzt diesen dritten Anlauf, um mich selbstständig zu machen. Und das ist jetzt mit Jahreswechsel passiert. Also seit Januar 24 bin ich selbstständig als freier Journalist, als Moderator, als Redner. Und ich muss sagen, auch wenn es natürlich jetzt jeder und jede, die selbstständig ist, weiß, wie schwierig das ist, wenn man nicht weiß, okay, wie schaut der Umsatz nächstes Monat aus, und kann ich mir auch selbst einen Gehalt auszahlen, aber ich bereue es kein bisschen. Also das war der richtige Schritt. Wir werden sehen Ende des Jahres, ob es funktioniert, auch finanziell, aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich momentan.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, denn es ist ja für eine gute Sache. Ich habe das auch schon gesagt. Also ich habe vorher auch für ein börsennotiertes Unternehmen gearbeitet, was ja jedes Jahr 10% mehr Rendite wollte, mehr Umsatz. Und ich glaube, die Arbeit, die wir jetzt tun, hat wesentlich mehr Nährwert. Also für mich.
Detto, ja, kann ich voll unterstreichen.
Ja, man hat, also viel mehr steht man hinter dem, was man tut. Das wusste man vorher nicht so stark. Also das muss ich auch sagen, ich habe ja heute ein anderes Wissen als zu meiner beruflichen Tätigkeit. Also das, was ich mache, hat viel, viel mehr Auswirkungen auf ja, andere Menschenleben. Und das und ich denke, mein Job, damals hätte dann fast jeder machen können, aber den wir jetzt heute machen, den kann halt nicht jeder machen. Ne? Ja. Da, wie du schon sagtest, man muss darüber reden können. Das ist ja eine Eigenschaft, die nicht jeder hat. Ja, man muss auch den gesundheitlichen Zustand gerade so haben. Ne? Das ist ja auch bei den meisten Krebserkrankten der Fall, dass es dann gar nicht geht, weil man zu erschöpft ist oder gerade in einer Therapie steckt, was du ja eben auch angedeutet hast. Ne?
Voll. Und da bin ich auch Chemo. Sehr, genau, da bin ich auch sehr glücklich darüber, weil ich weiß, wie anstrengend und wie energiesaugend so eine Therapie sein kann. Also ich habe damals ja nahezu alle Nebenwirkungen ausgefasst, die es nur so gibt, die beschrieben sind, natürlich in unterschiedlichster Intensität, aber bis hin zu Gedächtnisproblemen, also richtig kognitive Einschränkungen, die teilweise auch noch immer bleibend sind. Ich meine, jetzt ist es 7 Jahre her, meine Therapie. Manchmal fällt es mir immer noch schwer, irgendwie schnell die richtigen Worte zu finden. Ja, vielleicht ist es auch eine Alterssache, kann natürlich genauso sein.
Ja, das kann ich dir jetzt nicht sagen.
Also man
sagen,
kann es entweder auf die Therapie schieben oder aufs Alter.
Ja, ich habe es nämlich auch, aber ich schiebe es auch auf die Therapie. Also deswegen kann ich dir nicht sagen, von was es kommt.
Voll. Aber das wollte ich sagen, also ich bin auch glücklich, dass es mir jetzt wieder gesundheitlich gut geht. Ja, ich würde auch sagen, sehr gut geht. Natürlich ist diese Sache mit der Schulter, die ist jetzt der Knochen, der war durch den Tumor eigentlich vollständig zerstört. Ich habe jetzt eine beginnende Arthrose. Ich merke manchmal so ein Zwicken. Mein Arzt bei der letzten Nachsorge hat gesagt, naja, er hätte eigentlich schon früher damit gerechnet jetzt, dass ich wirkliche Probleme bekomme mit der Schulter. Wenn es eh so läuft, dann ist es ja gut. Und ich bin wirklich froh, dass es sowas gibt wie moderne Medizin und Pharmaindustrie, kann man jetzt sagen, hin oder her, kann man gut oder negativ auslegen, aber ich bin froh, dass es moderne Medikamente gibt, die so eine Krebserkrankung, wie sie ich hatte, in einem fortgeschrittenen Stadium heilen können. Das ist schon außergewöhnlich. Und da können wir uns glücklich schätzen.
Das ist so. Also Forschung ist auch mein Strohhalm. Also ich bin ja immer noch Stadium 4 und ja, für mich ist das Medikament, was ich gerade nehme, halt der Strohhalm, ne? Also und ich hoffe natürlich auf ein nächstes und dann vielleicht noch ein nächstes. Also meine Hoffnung geht nur in Richtung Forschung.
Ja.
Deswegen kann ich deinen Satz oder eben deine Aussage auch voll unterstreichen. Du hast dann angefangen, also ja, wie gesagt, wir sind ja schon eigentlich in 2024. Du bist jetzt freier Journalist, Moderator, Redner, haben wir eben schon gesagt. Du hast aber zwischendrin noch angefangen bei der Krebshilfe Wien mit Männer und Krebs. Mhm. Was ist das Ziel? Oder was wolltest du damit besser machen? Sagen wir es mal so.
Interessante Fragestellung. Also das Männer und Krebs ist eine quasi Selbsthilfegruppe, eine Patientengruppe, in der ich davor auch selber Teilnehmer war. Die gibt's insgesamt 2018. Also ich bin quasi Teilnehmer der ersten Stunde gewesen. Direkt nach der Krebserkrankung und nach der Therapie bin ich von den Einzelgesprächen, die ich mit meiner Psychoonkologin damals hatte bei der Krebshilfe Wien, dann rübergeswitcht in die Gruppe. Und der damalige klinische Psychologe hat dann nach 3 Jahren Betrieb 4 Jahren Betrieb dieser Gruppe, hat er das Amt zurückgelegt und die Krebshilfe ist dann auf mich zugekommen. Die haben natürlich gewusst, okay, wie meine ganze Öffentlichkeitsarbeit, das Buch, auch wie ich in der Gruppe auftrete, und haben mir dann eben vorgeschlagen, ob ich nicht die Moderation übernehmen möchte.
Ah, siehst du, dann habe ich mich schlecht vorbereitet. Ich dachte nämlich, du hättest die Gruppe gegründet aufgrund, dass es da keinen Ansatz gab, dass Männer sich allein unterhalten. Weil du hast das Ganze jetzt ja auch auf Deutschland mit ausgerollt.
Mhm. Das ist auch nicht auf meinen Mist gewachsen.
Ja, also das, mir auch, erzählen,
das ist mir auch zugefallen quasi.
Ja.
Das erste war eh, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, diese Selbsthilfegruppe. Stationär in Präsenz treffen wir uns einmal im Monat bei der Krebshilfe Wien in deren Büro. Und einen Monat später haben wir dann begonnen, mit dem Dachverband der österreichischen Krebshilfe sein Online-Format einzurichten. Also eine Online-Patientengruppe einmal monatlich zu immer einem ganz spezifischen Thema mit unterschiedlichen Gästen und Gästinnen, die dann entweder von den Krebsberatungsstellen in den Bundesländern kommen oder von extern. Das ist das Herrenzimmer. Und dieses Herrenzimmer, das lief eben auch seit Ende 21 beziehungsweise Anfang 22 und hat dann irgendwie auch Wogen nach Deutschland rübergeschlagen. Wir hatten dann auch einige Teilnehmer aus Deutschland mit dabei im Herrenzimmer. Und so ist dann auch ein Forschungsprojekt von der Uni Mainz in Kooperation mit 15 verschiedenen Krebsberatungsstellen deutschlandweit auf uns aufmerksam geworden. Und die haben dann gesagt, naja, das könnte man eigentlich auch für Deutschland anbieten. Sowas wie das Herrenzimmer.
Dieser virtuelle Männertreff praktisch.
Genau, dieser virtuelle Männertreff, den es ja von diversesten Institutionen bereits gibt. Also es gibt ja ähnliche Angebote, gibt es ja schon in Deutschland. Aber jetzt so übergreifend und mit diesem ganz spezifischen Thema für Männer mit Krebs, das hat es jetzt in der Konstellation noch nicht gegeben. Da haben wir dann mit Anfang 24 jetzt begonnen, den Online-Männertreff zu initiieren. Auch wiederum ähnliches Konzept wie beim Herrenzimmer in Österreich. Einmal monatlich ein ganz spezifisches Thema. Letztes Monat hatten wir zum Beispiel das Gespräch über Sexualität. Morgen ist der nächste Termin. Also ich weiß nicht, wann das ausgestrahlt wird. Also sagen wir mal Ende Mai ist der nächste Termin, der mir ins Haus steht.
Wir nehmen gerade auf am 22.05. Und es dauert noch 4 Wochen, bis diese Folge rauskommt. Aber
Also Ende Mai ist dann das Termin, ist das Thema Arzt-Patienten-Kommunikation. Und Ende Juni zum Beispiel geht es dann über Sport und Bewegung, wie das während der Therapie, aber auch danach dann auf den Körper wirkt und wie man da als Mann eben einen Umgang damit finden kann.
Ja, werden wir auf jeden Fall auch verlinken, Alexander.
Mhm, voll gern.
Also den Männertreff. Wir beide haben das ja auch schon im Mittagsmagazin beworben auf ARD und ZDF, zusammen mit der Hamburger Krebsgesellschaft.
Voll, eine der MitinitiatorInnen.
Ja, genau. Aber wir kannten uns auch schon vorher, weil ich war tatsächlich einer der Deutschen, die in der österreichischen Ausgabe vom Herrenzimmer dann praktisch waren mit dir.
Voll.
Ja. Und ja, da haben wir uns.
Kann mich noch erinnern. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, aber ich kann mich erinnern, dass
ja, schon ich ein bisschen
deine Stimme
her,
das erste Mal gehört habe. Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall, ich glaube, deiner medialen Präsenz zu verdanken, dass ich das gefunden habe. Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, ich habe tatsächlich zuerst das Herrenzimmer gefunden oder beim Googlen drauf gestoßen, ne? Sag ich mal, nicht explizit gesucht. Und das ist ja auch das, was alles so ein bisschen undurchsichtig macht und verworren. Die meisten Sachen kann man tatsächlich, sieht man dann als Flyer bei seiner. Also in Deutschland ist es so, du hast viele Krebsgesellschaften, praktisch in jeder größeren Stadt eine, solche Vereine, die sich dann praktisch um Krebserkrankte kümmern und die haben dann auch diese Flyer oder Angebotsblätter, was alles so im Netz oder auch regional verfügbar ist, dort ausliegen. Und da findet man natürlich nicht immer sofort so ein Herrenzimmer-Flyer aus Österreich hier bei uns im hohen Norden. Und deswegen habe ich das irgendwo online gefunden. Aber tatsächlich bin ich darauf gekommen und dann auch auf dieses Thema Männergesundheit, weil ich mich ja auch für die Vorsorge einsetze. Ich bin BRCA2, also BRCA2 Keimbahnmutant, also Keimbahnmutation, Und da sind Vorsorgeuntersuchungen bei Prostata, Hautkrebs, Pankreas und sowas nicht wirklich Standard. Das ist das, was die Damen als Vorteil haben. Die Brustkrebsvorsorge ist ja sehr weit. Da gibt es tatsächlich Vorschriften und Einladungen. Ich sag mal, da wird man wahrscheinlich auch als Frau ja etwas automatischer hingehen, weil diese Mammographie und auch der Besuch überhaupt beim Gynäkologen ist für Frauen ja wesentlich selbstverständlicher, warum auch immer. Das will ich jetzt gar nicht irgendwie heute lösen. Aber für Männer dann zum Urologen zu gehen, als Vorsorge oder jährlich einmal oder alle halbe Jahr, wie auch immer, weiß ich, ob das jetzt mein Freundeskreis ist, aber das war bei uns überhaupt nicht Usus. Also das war überhaupt kein Ding, worüber man gesprochen hat, obwohl man ja wusste, bei den Frauen ist ganz klar, dass die sehr oft ihre Vorsorgetermine auch wahrgenommen haben, ne, und auch offen darüber gesprochen haben. Voll. Und wir haben im Freundeskreis da nie drüber gesprochen, ne? Also ich war jetzt beim Urologen, alles war in Ordnung. Das habe ich, also den Satz habe ich noch nie gehört, ne?
Ja. Also, ja, ich glaube, dass das generell halt ein bisschen schambehaftet ist, auch das Thema. Und natürlich sind es auch Geschlechtsmerkmale, die da untersucht werden bei der Frau, wenn es die Brust bei der Mammographie untersucht wird. Aber ich denke mir auch, dass das vielleicht mit dem Alter auch zusammenhängt. Also in Österreich ist es so, glaube ich, dass die Einladungen zur Mammographie ab 40 rausgehen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist. Und weil du jetzt den Gentest, die Mutationen und so angesprochen hast, weiß ich gar nicht, ob das in Österreich überhaupt untersucht wird. Ich glaube, so Gentests werden erst dann gemacht, wenn schon ein harter Verdacht vorliegt. Oder wenn du es explizit erwünscht, weil du weißt, du hast in der Familie schon irgendwie Krebsfälle gehabt, die genetisch bedingt sind. Ja, dann kann man es natürlich auch machen. Ja.
Tatsächlich bei brca-netzwerk.de können wir auch nochmal verlinken. Da kann man das sehen. Es gibt solche verschiedenen, ja, ich sag mal, Regeln, wann man so eine humangenetische Beratung bekommt. Wie du schon sagtest, Fälle in der Familie oder bei sich selber. Und dann kann man tatsächlich irgendwann so eine Beratung dann auch bekommen. Sollte sie auch machen, weil das tatsächlich auch große Auswirkungen auf den Therapieplan hat und auch auf die Vorsorgeleistung, die Krankenkassen bezahlen. Und auch das Einstiegsalter, also das hat sehr, sehr große Auswirkungen. Das sollte man unbedingt abklären. Aber
weil
du
vorhin gesagt hast, dieser Unterschied zwischen Frauen und Männern, Frauen bekommen es halt irgendwie früher mit, sind, glaube ich, früher auch schon, nicht glaube ich, sondern das ist ja obvious, dass Frauen durch die Regel früher konfrontiert sind mit körperlichen Veränderungen. Und spätestens, wenn sie dann irgendwie Verhütungsmittel verschrieben werden, also wenn sie einfach wollen, dass die ihnen verschrieben werden, dann müssen sie zum Arzt oder zur Ärztin gehen, um sich das Medikament zu holen. Das gibt's ja beim Mann nicht. Also so, du hast ja keinen unbedingten Zwang, einen Arztbesuch durchzuführen, um etwas Bestimmtes zu bekommen oder etwas regelmäßig abklären zu lassen. Und selbst dann, also da gibt's Ende letzten Jahres ist eine österreichische Erhebung rausgekommen, die mich ein bisschen schockiert hat, dass, also der Geschlechtsunterschied war so, nur, ich glaube, 22% der Männer gehen zur Prostatakrebsfrüherkennung. Irre wenig. Mhm. Aber auch nur um die 44% der Frauen gehen zu gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen. Und das hat mich dann
also
schon
auch
ein bisschen
Luft nach
erschüttert.
Oben.
Ja, da ist schon Luft nach oben. Ja. Das ist jetzt für Österreich. Ich weiß nicht, wie die Zahlen in Deutschland sind.
Ja, ich hatte vorhin auch mal ein bisschen geguckt, dass aber, wie es immer so ist, viele Statistiken. Und manche Statistiken waren halt eine sehr, sehr hohe Zahl, die zwischen Männern und Frauen lag. Und manchmal auch wenig. Also manchmal war es tatsächlich auch bei Vorsorgeuntersuchungen, die jetzt so einen generellen Check-up, zum Beispiel jetzt Blutwerte und so weiter beim Hausarzt, ne, jetzt gar nicht so auf ein Organ fokussiert, sondern da war es so dieser allgemeine Check-up und da war es auch eben nur 20% Männer und aber auch nur 22% Frauen und auch nur 20% Männer. Also da war der Unterschied gar nicht so groß, was natürlich bei der Vorsorge bei den Gynäkologen, also und bei Männern im Gegensatz dazu bei Prostata, war es sehr, sehr groß, der Unterschied.
Ja,
ne?
Ja,
voll. Und das, glaube ich, hängt damit zusammen, dass man vom jungen Alter an schon haben die Frauen eine Beziehung zum Gynäkologen oder gehen das viel eher an als Regeltermin, ne?
Ja, voll.
Das glaube ich auch.
Ich habe dann, weil ich jetzt gesagt habe, ich habe nur die Zahlen für Österreich. Ich habe Ende letzten Jahres hatte ich einen Vortrag bei einem deutschen Unternehmen. Da habe ich dann auch die deutschen Zahlen nochmal recherchiert und ich habe sie nicht mehr ganz exakt im Kopf. Aber auf jeden Fall, was ich mal gemerkt habe, ist, es gab auch einen sehr interessanten, ein sehr interessantes Gefälle in der Prostatakrebs-Früherkennung von den Bundesländern. Also zum Beispiel ist der Anteil der Männer, die sich, die zur Prostatakrebs-Früherkennung gehen, ab 45, in den neuen Bundesländern höher als zum Beispiel in Bayern. Ich glaube, in Bayern lag er nur bei so um die 10 oder 11%.
Okay, noch weniger. Also
ja
unter dem Bundesdurchschnitt.
Ja.
Ja, das ist sehr interessant. Also ich finde das auch immer sehr, sehr schade. Also wir haben ja auch Krebsfälle in der Familie und ich sage immer, ich glaube, wenn die Männer aus der Familie die Darmkrebsvorsorge viel besser wahrgenommen hätten, dann hätte man einiges verhindern können. Das ist natürlich alles nur hätte. In meiner Familie zum Beispiel hört man nur von Männern, nee, Darmkrebs brauche ich nicht, mache ich, wenn ich 70 bin oder so. Und bei den Damen ist das überhaupt gar kein Problem, ne? Also das wird ja überhaupt gar nicht verneint, sondern das ist einfach,
das ist spannend.
Ja, das gehört halt dazu, ne?
Ja.
Und da kann ich tatsächlich einfach nur über meine Familie natürlich sprechen oder meinen Bekanntenkreis, wo es dann wirklich wenige Ausreißer gibt, die auch offen darüber reden, ne? Und sagen, ja, da muss ich jetzt hin, ist jetzt soweit. Nö, ich kann Mittwoch nicht, da habe ich Darmkrebsvorsorge. Das kommt vielen nicht über
das
die
Das sollte Lippen, eigentlich das total normal sein, oder? Dass ich auch so über solche Arzttermine spreche.
Ja, und auch danach sagen, es ist alles in Ordnung und man freut sich, ne?
Voll.
Also das ist ja noch, man kann das ja sogar teilen. Das ist ja ein Glück, was ich heute als Krebspatient, wie ich jede CT abfeier, die aussagt, dass alles stabil ist, so sollte doch eigentlich jeder seine Krebsvorsorge, ob das jetzt Prostata, Darm oder weiß Gott was anderes ist, Hautkrebsvorsorge auch. Ne?
Ja.
Wieso sollte man das nicht feiern, dass alles in Ordnung ist?
Ja.
Das ist doch eigentlich finde ich ein
Es gibt ja auch
Sache.
Diese Parallele zum TÜV oder wie es in Österreich heißt, das Pickerl, die Kfz-Überprüfung, die jährliche, da stellst du ja auch dein Auto hin, weil du willst ja weiterfahren damit und du willst ja auch vielleicht wissen, dass alles okay ist und dass dein Auto sicher ist und einfach für den Straßenverkehr tauglich. Und was liegt denn ferner als das Gleiche mit dem Körper zu tun, den wir jeden Tag 24 Stunden verwenden?
Ja, und wie viel investieren wir? Also ich hatte ein Mercedes-Benz und ich bin nie unter 800 Euro bei der jährlichen Wartung, die ich ja machen musste. Dann
war
ich da
die Wartung,
weggekommen.
Okay. Ja.
Ja, genau, die Wartung. Manchmal war ja Hydrauliköl und so. Und dann, wenn ich das sehe, was man ins Auto reingesteckt hat, und dann sagt einer, 20 Euro Zuzahlung bei der und der Untersuchung, das mache ich nicht. Dann denke ich mir mal, wir investieren viel mehr in unsere Autos oder in irgendwelche anderen Dinge als in unsere eigene Gesundheit, ne?
Vollkommen richtig,
Da hatte ich mal einen schönen Satz von einem Physiotherapeuten, der hatte da mitbekommen, dass ich diesen Podcast mache und wollte eine Empfehlung für eine Prostataklinik. Und da habe ich tatsächlich einen sehr, sehr guten Arzt, der hier auch bald eine Podcast-Folge mit mir bestreiten will. Und sein Vater war halt derjenige, der dahin sollte. Und der sollte 2 Stunden mit dem Auto fahren. Also ich würde mal sagen, so Richtung Bremen, dann nach Hamburg. Und wollte das nicht tun, weil es viel zu weit weg ist. aber sein neues Auto hat er aus Sindelfingen oder Stuttgart dann abgeholt. Das geht. Und dann sagte mein Physiotherapeut auch, also für die Untersuchung dahin oder für die OP, das geht nicht, weil da kann ihn ja keiner besuchen oder ist zu weit weg, aber um das Auto abzuholen, wird jeder Weg gemacht. Und das fällt mir gerade ein, wo du das Auto angesprochen hast. Mhm. Ich glaube, wir sollten viel mehr Acht geben auf unserem Körper, denn ohne Gesundheit ist alles nichts, ne?
Voll. Und ich denke mir auch, also mehrere Aspekte sind mir da eingefallen. Wenn ich jetzt so eine weiter entfernte Klinik wähle für mich, für die Behandlung, dann kann ich mir das ja auch ein bisschen vorstellen. Okay, ich verreise jetzt und tu mir was Gutes, nämlich, dass ich nachher wieder gesund werde, hoffentlich. Ich habe damals, wie ich die zweite Diagnose bekommen habe, habe ich auch sehr viel herumrecherchiert im Internet und Zweitmeinungen eingeholt, auch sehr viel Geld investiert, weil wenn du dann eben zu Wahlärzten gehst, in die Privatordination, musst du halt jedes Mal hinblättern und habe mich auch im Internet informiert, ja, wie schaut denn die Behandlung in Deutschland aus und wäre das eine Option, dass ich mich in Deutschland behandeln lasse, um da vielleicht noch meine Heilungschancen oder die Behandlungserfolge zu steigern. Also für mich wäre das überhaupt kein Ding gewesen, nach Deutschland zu fahren und gerne auch irgendwo an den Nord- oder die Ostsee, weil ich liebe das Meer sowieso. Das wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ich bin dann halt drauf gekommen, dass es jetzt nicht wirklich einen Unterschied macht bei Hodenkrebs. Aber es gibt andere Krebserkrankungen, wo das durchaus sinnvoll sein kann, in ein zertifiziertes Zentrum zu fahren, um sich dort behandeln zu lassen, weil da gibt es auch Evidenz dazu, dass Behandlungen in zertifizierten Zentren ein besseres, ich weiß jetzt nicht genau, welche Kennzahl,
ja, Krebs die haben, glaube ich,
aber auf jeden Fall, das Ergebnis ist besser, glaube ich.
Ja, also das tatsächlich längere Lebenszeit, Überlebenschance höher, genau, das ist gerade die AOK-Studie, die da ziemlich hohe Wellen schlägt.
Okay, du weißt das genauer.
Tatsächlich schwarz auf weiß sieht und auch die Zahl ist vernichtend, also weit unter die Hälfte gehen praktisch zu einem zertifizierten Zentrum.
Ja.
Und das ist, sind alles Zahlen, die viel, viel höher sein könnten, ne?
Ja.
Und damit steigen dann ja auch wieder Lebenszahlen, ne?
Voll. Und jetzt haben wir über die Behandlung gesprochen. Auch bei der Onkoreha kann es sinnvoll sein, einfach einen entfernteren Standort zu nehmen, um das irgendwie gedanklich auch mit einem Urlaub zu verbinden. Ich bin damals dann auch in die Berge gefahren, um meine Reha zu machen und habe nicht die nächstgelegene Reha-Klinik genommen, die vielleicht so, keine Ahnung, wie weit ist das, 30, 40 Kilometer von Wien weg ist, wo mich dann halt irgendwelche Leute natürlich mein Umfeld besuchen hätte können. Sondern ich bin halt dann 300 Kilometer gefahren und glaube, ich hatte die beste Reha für mich in einer wunderschönen Umgebung. Bin jeden Tag durch den Schnee den Berg raufgestapft, soweit ich halt konnte. Aber damals war die Kondition dann eh schon wieder ganz gut. Das war so 3 Monate, 4 Monate nach der Therapie.
Ja, das ist vielleicht auch eine gute Abschlussfrage oder die den Abschluss ein bisschen einleiten kann, Alexander. Alexander, fährst du heute wieder Rennrad? Das wäre so meine Frage. Du hast eben mit dem Arm erklärt, das ist ein bisschen schwierig, aber wir sind ja angefangen mit deinen, ich sag mal, veränderten Hoden, wo du gemerkt hast, oh, jetzt beim Rennradfahren ist es ein bisschen schwieriger geworden oder mehr. Da ist irgendwie mehr in der Hose als vorher. Das war so der erste Satz, den du so ein bisschen gesagt hast.
Jetzt ist weniger in der Hose. Jetzt geht's wieder besser mit dem Rennradfahren. Nein, Spaß.
Ja, aber es ist tatsächlich, du machst es wieder.
Ja,
also natürlich. Du bist aktiv.
Ja. Ich bin aktiv. Das Rennradfahren ist für mich so, ich kann das so beschreiben, wenn es mir nicht gut geht und vielleicht weiß ich nicht genau warum, dann steige ich aufs Rennrad und ich brauche nur einmal ins Pedal reintreten und es passt wieder alles. Mhm. Also es ist echt eine Feel-Good-Bewegung für mich, das Radfahren. Und ich fahre wieder viel, ich tue auch wieder Klettern, beziehungsweise eigentlich aktuell nicht, aber allerdings wegen einer Fußverletzung, da habe ich ein Sehnenproblem. Aber ich kann wieder ganz normal Sport betreiben, also auch alle Bewegungen ausführen mit der Schulter, Liegestütz ist alles überhaupt kein Ding. Also ich bin froh, sehr dass ich damals mich sehr, sehr viel informiert habe und auch mit verschiedensten Tumororthopäden dann gesprochen habe, wie die Behandlung ablaufen kann und dass wir jetzt dann auch eine relativ konservative Behandlung gemacht haben. Es stand auch zum Thema, den Knochen überhaupt zu entfernen, abzuschneiden und zu entfernen oder eine Tumorprothese einzusetzen, dass wir das nicht gemacht haben, sondern eben so nur mit Bestrahlung und Chemotherapie behandelt haben.
Ja, auch vielleicht da, also nicht nur bei der ersten akuten Therapie eine Zweitmeinung einzuholen, sondern auch bei solchen Behandlungen, die irgendwie dann am Knochen oder bei Bestrahlung dann irgendwie irgendwas, was zusätzlich gemacht werden muss, dass man vielleicht auch nochmal eine Zweitmeinung einholt, ne? Muss das wirklich sein oder was können wir da tun? Und ich muss sagen, da ist viel weniger in der Hose jetzt, weil 4 Zentimeter habe ich wirklich nicht gedacht. Wo du vorhin eine 4 gesagt hast, dachte ich 4 Millimeter, aber 4 Zentimeter, Alexander, das ist schon ordentlich. Das ist, glaube ich, mit dem Ausmaß hätte ich gar nicht gerechnet. Also Hut ab, dass du alles so gut überstanden hast und jetzt wieder fit bist, dass du dich einsetzt für...
Also das war in der Länge, der Hoden, der ist ja ein bisschen so eiförmig oder so wie so eine Dattel. Und das war in der Länge 4 Zentimeter, ich glaube 3 Zentimeter irgendwie, 3 mal 4 und im Durchmesser 1, ich weiß nicht mehr ganz exakt, aber ja.
Ja, aber die größte Distanz ist das waren groß. 40.
Ja, natürlich.
Ich finde das groß.
Und also deswegen war es ja auch spürbar für mich.
Ja, absolut. Und eine tolle Geschichte von dir. Wie gesagt, danke, dass du dich einsetzt, auch weiterhin. Also wir werden dich verlinken und werden dich weiterhin unterstützen, dass du praktisch diesen Männertreff und auch das Herrenzimmer weiterhin so gut leitest. Und
vielen, vielen Dank.
Hoffentlich, ich war ja bei der Auftaktveranstaltung bei, da waren, glaube ich, 38 Herren beim Herrentreff. Hätte ich nie mit gerechnet. Dass es weiterhin auch so von Erfolg auch geprägt ist, deine Arbeit. Also ja, erstmal danke und viel, viel Erfolg für die Zukunft.
Das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank und danke auch für das Gespräch.
Ja, Alex, hast du noch was zum Abschluss zu sagen? Für unsere Hörer, möchtest du noch irgendwas loswerden?
Was möchte ich loswerden? Also so das, was ich jetzt mache, die letzten 5 Jahre, seit das Buch erschienen ist, da dreht sich alles eigentlich um einen Kernaspekt, der mir total wichtig ist und der mir sehr nahe geht, weil ich selbst durchgemacht habe. Was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist, dass ich nämlich bei meiner Erstdiagnose sehr wenig über den Krebs gesprochen habe, da habe ich nur mit meinem engsten Umfeld drüber gesprochen.
Okay.
Und bei der Zweitdiagnose habe ich dann mit fast jeder Person drüber gesprochen und eben dann auch den Blog geschrieben und das Buch und den Rest haben wir jetzt alles durchgekaut. Also ich kenne beides, dieses Verschlossensein und das Öffnen. Mhm. Und ich habe für mich herausgefunden, dass es sich einfach sehr, 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 sehr viel besser anfühlt, den Krebs nicht zu verstecken, sondern darüber zu sprechen. Und das möchte ich mitgeben den Menschen, die uns jetzt hören, die den Podcast angehört haben, das mal auszuprobieren, wie es ist, darüber zu reden und dann vielleicht zu merken, das fühlt sich ja doch ganz gut an und es fühlt sich vielleicht besser an, als zu schweigen.
Und ich bin nicht allein und ich kriege immer mehr Informationen, als wenn ich schweige. Ja, vielleicht ist es auch das, Alex, dass man beim zweiten Mal, also ich habe gerade wirklich so, deswegen stocke ich auch gerade so, gerade überlegt, wie es bei mir wäre, wenn ich vielleicht nur eine kleine OP gehabt oder gebräucht hätte und es wäre alles in Ordnung gewesen. Man hätte mir gesagt, du, wir schneiden das weg und dann ist alles gut. Ob ich dann überhaupt so einen riesen Wind gemacht hätte wie jetzt.
Ja,
ja, genau. Jetzt habe ich es gemacht, weil es 11:55 ist und ich allen anderen zeigen wollte, hey, ihr könnt auch so eine Behandlung haben, ne? Macht eine Mutationsanalyse, sucht zertifizierte Zentren, dann könnt ihr auch so eine Behandlung bekommen. Vielleicht, weil auch bei dir dann der Zustand der Metastasierung war. Ja, genau, die Kacke war am Dampfen, genau. Es war metastasiert, auf einmal wurde es ernst, ne?
Ja.
Und das war ja auch der Grund, warum der Blog entstanden ist, dass deine Verwandten und Bekannten wussten, wie es dir geht.
Genau.
Genau, warum der Podcast hier entstanden ist, ne? Das sollte auch eigentlich dazu führen, dass mehr Leute von der Behandlung wissen, aber natürlich auch meine Freunde, Bekannte und alle auch mit immer irgendwie live dabei sein können und man die Geschichte nicht 25 Mal am Tag erzählen muss, weil es ist tatsächlich, es ist jeden Tag Veränderungen drin bei einer Krebserkrankung. Ne? Also man hat wirklich viele Arztbesuche, man hat CTs, man hat Veränderungen im Körper, von der Laune, vom Fitnesszustand. Du weißt das ja alles. Ich denke, deswegen ist dein Blog auch
Und das ist ja auch ein wichtiger, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, den du jetzt nochmal angesprochen hast mit der Laune und mit dem Körperzustand, weil es geht ja eben auch nicht wirklich jeden Tag gleich. Also ich kann mich nur gut erinnern, bei den Nachsorgeuntersuchungen, das war davor immer ein unheimlicher Stress, so, was wird in dem Befund drinnen stehen, was kommt jetzt wieder für eine Hiobsbotschaft, hat er vielleicht nochmal gestreut, der Krebs, oder hat die Therapie doch nicht angeschlagen und so. Und danach dann diese immense Erleichterung zu hören, na, es ist alles okay und es ist alles im grünen Bereich und wir sehen uns das nächste Mal erst in einem halben Jahr oder nächstes Jahr erst wieder.
Und das dann auch.
Es ist eine ständige Achterbahnfahrt der Gefühle. Und da ist es auch wichtig, eben vor allem unter uns Männern drüber zu sprechen, weil wir tun uns eben manchmal ein bisschen schwer, über die Gefühle zu sprechen.
Da hast du recht. Also vielleicht ist das auch etwas, was uns dann halt auszeichnet, dass wir darüber sprechen können. Das ist tatsächlich so. Ich kann es auch, du kannst es auch, du hast es alles am Anfang runtergeschrieben. Und jetzt sprichst du ja auch du hast auch einen Podcast und wie gesagt, deine ganzen Veranstaltungen und virtuellen Treffs und Treffs in Persona bei dir in Österreich. Ja, mach weiter so, Alexander, und wir sehen uns auf jeden Fall wieder.
Auf jeden Fall. Ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Noch möge deine Arbeit noch lange fortgehen und also noch lange weitergehen und mögen noch ganz viele Medikamente kommen, die dir weiterhelfen. Meine Daumen sind gedrückt.
Vielen Dank, Alexander. Ja, Alexander, dann sagen wir mal Tschüss, so wie wir im Norden sagen. Was sagt man in Österreich?
Mittlerweile auch Tschüss. Wir beginnen immer mehr Begriffe aus Deutschland zu übernehmen, auch mit dem Fernsehen und so. Klassisch wienerisch würde man sagen Papa, aber das gefällt mir nicht so. Am Land sagt man dann Pfirti.
Ja, Pfirti. Dann bis zum nächsten Mal, Alexander.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Krebs, was nun? Abonniert diesen Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Und solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, kontaktiert uns gerne per E-Mail an post@krebswasnunpodcast.de oder via Instagram.